Ja, auch von mir einen wunderschönen guten Morgen. Dankeschön für das Echo, weil ich bin nicht alleine. Dirk, kannst du die ersten drei Fenster mach mal verdunkeln und Uwe hier vorne die erste Reihe bitte ausmachen. Wir haben gesungen in der dritten Strophe, du, o Herr, bist mein Freund, mein Helfer, du bist König, bist mein Gott, dich begehre ich mehr als alles, so viel mehr als höchstes Gut. Du allein bist mir Kraft und Schild, von dir allein sei mein Geist erfüllt. Aus der Tiefe meines Herzens bete ich dich an, o Herr. Wenn wir das nach dem Gottesdienst singen können, mitnehmen, dann habe ich alles richtig gemacht und ihr habt alles richtig verstanden. Wir wollen heute fortfahren mit dem Römerbrief. Und da die letzte Predigt über den Römerbrief schon einige Zeit her ist, möchte ich zu Anfang nochmal kurz das bereits Behandelte zusammenfassen. In Römer 1, die Verse 1 bis 17, sehen wir die Einleitung in den Brief mit der Bedeutung des Evangeliums für uns. Es heißt in Vers 16, denn ich schäme mich des Evangeliums nicht, ist es doch Gottes Kraft zum Heil jedem Glaubenden, sowohl dem Juden zuerst als auch dem Griechen. Dann kommt ein größerer Abschnitt, Römer 1, Vers 18 bis Kapitel 3, Vers 31, wo wir im Gerichtssaal Gottes sind. Wir lesen von der Anklage über Gottlosigkeit und Ungerechtigkeiten im Kapitel 1, Vers 18. In Kapitel 3, die Verse 11 und 12, ist die Zusammenfassung der ganzen Anklageschrift. Da ist kein Gerechter, da ist auch nicht einer, der Gottes Willen tut. Da ist keiner. Und völlig überraschend, nach dieser Anklageschrift, die Urteilsverkündigung, Freispruch erster Klasse in den Kapitel 3, 23 und 24 und 28, diesen drei Versen, ist dann der Freispruch begründet. Wir kommen dann zu dem Vorbild Abraham in den Kapitel 4, 1 bis 25, Gerechtigkeit aus Glauben uns zum Vorbild. Und in Kapitel 4, in den Versen 3 und 23 bis 25 wird das näher erläutert, beziehungsweise es sind aus meiner Sicht markante Verse, die darauf hinweisen. Und in Kapitel 5, die Verse 1 bis 11, geht es um die Rechtfertigung aus Glauben mit den Segnungen der Glaubensgerechtigkeit, die wir haben. Da heißt es in Vers 1, da wir nun gerechtfertigt worden sind aus Glauben, so haben wir Friede mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus. Lasst uns zu Beginn nochmal einen Blick in Kapitel 3 werfen, in die Verse 21 bis 24. Römer 3, die Verse 21 bis 24. Jetzt aber ist ohne Gesetz Gottes Gerechtigkeit offenbart worden, bezeugt durch das Gesetz und die Propheten. Gottes Gerechtigkeit aber durch Glauben an Jesus Christus für alle, die glauben. Denn es ist kein Unterschied, denn alle haben gesündigt und erlangen nicht die Herrlichkeit Gottes und werden umsonst gerechtfertigt durch seine Erlösung, werden umsonst gerechtfertigt durch seine Gnade, durch die Erlösung, die in Christus Jesus ist. Gehen wir jetzt zu Römer 5 ab Vers 12. Unseren heutigen Text, den wir betrachten wollen. Darum, wie durch einen Menschen die Sünde in die Welt gekommen ist und durch die Sünde der Tod und so der Tod zu allen Menschen durchgedrungen ist, weil sie alle gesündigt haben, Denn bis zum Gesetz war Sünde in der Welt. Sünde aber wird nicht zugerechnet, wenn kein Gesetz ist. Aber der Tod herrschte von Adam bis auf Mose selbst über die, welche nicht gesündigt hatten, in der Gleichheit Übertretung des Adams, der ein Bild des Zukünftigen ist. Mit der Übertretung ist es aber nicht so wie mit der Gnadengabe. Denn wenn durch des einen Übertretung die vielen gestorben sind, so ist vielmehr die Gnade Gottes und die Gabe in der Gnade des einen Menschen, Jesus Christus, gegen die vielen überreich geworden. Und mit der Gabe ist es nicht so, wie es durch einen kam, der sündigte. Denn das Urteil führte von einem zur Verdammnis, die Gnadengabe aber von vielen Übertretungen zur Gerechtsprechung. Denn wenn durch die Übertretung des einen der Tod durch den einen geherrscht hat, so werden vielmehr die, welche den Überfluss der Gnade und der Gabe der Gerechtigkeit empfangen, im Leben herrschen durch den einen, Jesus Christus. Wie es nun durch eine Übertretung für alle Menschen zur Verdammnis kam, so auch durch eine Rechtstat für alle Menschen zur Rechtfertigung des Lebens. Denn wie durch des einen Menschen Ungehorsam die vielen in die Stellung von Sündern versetzt worden sind, so werden auch durch den Gehorsam des einen die viele in die Stellung von Gerechten versetzt werden. Das Gesetz aber kam daneben hinzu, damit die Übertretung zunahm. Wo aber die Sünde zugenommen hat, ist die Gnade überreich geworden. Damit wie die Sünde geherrscht hat im Tod, so auch die Gnade herrscht durch Gerechtigkeit zu ewigem Leben durch unseren Herrn Jesus Christus. Wir haben zu Beginn Römer 3, 21 bis 24 gelesen. Eigentlich war doch damit alles gesagt. Und werden umsonst gerechtfertigt durch seine Gnade, durch die Erlösung, die in Christus Jesus ist. Vers 24. Wieso fängt Paulus jetzt im zweiten Teil von Kapitel 5 nochmal von vorne an? Römer 5, Vers 12 bis 21, der Bibeltext, behandelt durch Adam den Tod, durch Christus das Leben. Wir haben zwar in Römer 3, 21 bis 24 gesehen, dass wir gerechtfertigt sind, aber wir haben immer noch zwei Fragen. Und zwar, woher und warum? Woher kommen Sünde und Tod? Warum sind alle Menschen betroffen? Im Kapitel 1, Vers 18 bis 3,31 im Gerichtssaal Gottes ging es darum, was wir getan haben, warum wir schuldig sind. Im Kapitel 5, in den Versen 12 bis 21, die wir heute betrachten wollen, geht es darum, was der Mensch ist, warum sündigen wir? Was ist die Ursache der Sünde? Paulus hatte bisher aufgezeigt, dass wir von unseren Sünden freigesprochen worden sind. Nun zeigt er auf, dass das nicht alles ist. Wir müssen auch von der Sündenmacht, die über uns herrschte, freigemacht werden. Beziehungsweise von der Sündenmacht, die über uns herrscht, freigemacht werden. Die Wurzel, die Quelle, die alles nährt, die muss weg. Die muss weg. Watchman Nee hat dafür ein schönes Beispiel gebracht. Nehmen wir an, dass das Alkoholproblem unsere Sünden darstellt. Und dass die Alkoholfabriken die Sünde, die Quelle dieser Sünde ist. Also das Alkoholproblem stellt unsere Sünden dar, die Alkoholfabriken, die Sünde schlechthin, die Quelle der Sünde. Wenn wir also unsere Sünden, sprich, wenn wir das Alkoholproblem komplett ausrotten wollen, nützt es nichts, wenn wir alle Alkoholvorräte dieser Welt, aber auch wirklich alle, bis zum letzten Flachmann, einsammeln und zerstören. Weil die Quellen der Alkoholfabriken immer noch existieren und immer noch neuen Alkohol produzieren können. Die Alkoholfabriken müssen zusätzlich vernichtet werden. Wir müssen zusätzlich davon getrennt werden. Erst dann ist das Problem mit der Sünde ein für allemal gelöst. Und das Thema geht Paulus hier in Römer 5, 12 bis 21 an. Halten wir einen Finger in Römer 5, dann müssen wir ja nachher wieder hin und schlagen mal auf, wenn wir schon von den Alkoholquellen sprechen, müssen wir auch ganz zurück auf Anfang. 1. Mose 1, Kapitel 1, Vers 26 und 29. 1. Mose 1, 26 bis 29. Und Gott sprach, lasst uns Menschen machen, als unser Bild, uns ähnlich. Sie sollen herrschen über die Fische des Meeres und über die Vögel des Himmels und über das Vieh und über die ganze Erde und über alle kriechenden Tiere, die auf der Erde kriechen. Und Gott schuf den Menschen als sein Bild, als Bild Gottes schuf er ihn, als Mann und Frau schuf er sie. Und Gott segnete sie und Gott sprach zu ihnen, seid fruchtbar und vermehrt euch und füllt die Erde. Und macht sie euch untertan und herrscht über die Fische des Meeres und über die Vögel des Himmels und über alle Tiere, die sich auf der Erde regen. Und Gott sprach, siehe, ich habe euch alles samentragende Kraut gegeben, das auf der ganzen Fläche der Erde ist und jedem Baum, an dem samentragende Baumfrucht ist. Es soll euch zur Nahrung dienen. Also im ersten Kapitel, Vers 26 bis 29 lesen wir, Gott erschafft den Menschen. Gehen wir weiter in Kapitel 2, die Verse 15 bis 18. Und Gott, der Herr, nahm den Menschen und setzte ihn in den Garten Eden, ihn zu bebauen und zu bewahren. Und Gott, der Herr, gebot dem Menschen und sprach, von jedem Baum des Gartens darfst du essen. Aber vom Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen, davon darfst du nicht essen, denn an dem Tag, da du davon isst, musst du sterben. Und Gott, der Herr, sprach, es ist nicht gut, dass der Mensch allein ist. Ich will ihm eine Hilfe machen, die ihm entspricht. In Kapitel 2, 15 bis 18, Adam bekam das Gebot von Gott, nicht von der Frucht des Baumes zu essen. Eva war da noch gar nicht auf der Bildfläche. In Vers 18, hier haben wir gelesen, dass Gott Adam eine Gehilfin machen wollte. Eine, die ihm entspricht. Gehen wir weiter in Kapitel 3, die Verse 6 bis 11. Und die Frau sah, dass der Baum gut zur Nahrung und dass eine Lust für die Augen und dass der Baum begehrenswert war, Einsicht zu geben. Und sie nahm von seiner Frucht und aß, und sie gab auch ihrem Mann bei ihr, und er aß. Da wurden ihre beiden Augen aufgetan, und sie erkannten, dass sie nackt waren. Und sie hefteten Feigenblätter zusammen und machten sich Schürze. Und sie hörten die Stimme Gottes des Herrn, der im Garten wandelte bei der Kühle des Tages. Da versteckten sich der Mensch und seine Frau vor dem Angesicht Gottes des Herrn, mitten zwischen den Bäumen des Gartens. Und Gott der Herr rief den Menschen und sprach zu ihm, wo bist du? Da sagte er, ich hörte deine Stimme im Garten und ich fürchtete mich, weil ich nackt bin und ich versteckte mich. Und er sprach, wer hat dir erzählt, dass du nackt bist? Hast du etwa von dem Baum gegessen, von dem ich dir geboten habe, du sollst nicht davon essen? Kapitel 3, Verse 6 bis 11, der Sündenfall. Was wir nicht gelesen haben, ist, dass vorher der Teufel Eva verführte, eine Diskussion mit ihr anfing und Eva dann sah, dass der Baum begehrenswert war. Zurück zu Römer 5. Das ist so der Ursprung, die Quelle allen Bösens. Vers 12, der erste Teil, darum, wie durch einen Menschen die Sünde in die Welt gekommen ist. Obwohl Eva zuerst von der Frucht aß, kam durch Adam, der dann auch von der Frucht aß, aber durch Adam, der das Gebot von Gott bekommen hatte, nicht davon zu essen, durch ihn, lesen wir jetzt hier, kam die Sünde in die Welt. Bisher war Sünde außerhalb seiner Welt gewesen. Nun war sie da und konnte sich ausbreiten. Und das tat sie auch mit verheerenden Folgen, wie wir zum Beispiel schon bei Kain und Abel, dem ersten Brüderpaar, sahen. Aber wir müssen gar nicht auf die Kinder schauen, was die alles machen, was Kain und Abel getan haben. Wir können ruhig bei Adam und Eva bleiben und allein durch das Essen der Frucht, durch dieses Sündigen, hatte sich bei ihnen ja auch schon einiges verändert. Wie wir gelesen haben, von den Folgen des Sündenfalls. Sie erkannten, dass sie nackt waren, sie schämten sich voreinander, bekleideten sich, sie fürchteten sich vor Gott und versteckten sich und sie schoben die Schuld von sich. Auch das hatte sich schon bei ihnen verändert durch die Sünde, durch das Essen der Frucht. Ihr Wesen hatte sich verändert. Sie erkannten plötzlich, Mensch, wir sind ja nackt. Sie schämten sich voreinander und bekleideten sich. Und sie fürchteten sich vor Gott, was sie bisher gar nicht kannten. Sie hatten Gemeinschaft mit Gott und plötzlich fürchteten sie sich vor ihm. Wahrscheinlich waren sie aber auch erstaunt, dass sie gar nicht starben, wie Gott gesagt hatte. Aber sie erlitten einen geistlichen Tod. Der tut anfangs gar nicht weh. Den merkt man vielleicht auch gar nicht. Aber sie konnten Gott nicht mehr begegnen und waren unfähig geworden, ungetrübt mit ihm in Verbindung zu sein. Der leibliche Tod war die unumgängliche Spätfolge ihres Handels. Das heißt in Vers 12, im zweiten Teil, und durch die Sünde der Tod, und so ist der Tod zu allen Menschen durchgedrungen. Denn der Lohn der Sünde ist der Tod, beginnt Römer 6, Vers 23. Tja, und so ist der Tod zu allen Menschen durchgedrungen. Da stellt sich doch die Frage, was kann ich dafür, dass Adam das Gebot Gottes übertrat? Warum muss auch ich deswegen sterben? Ich habe doch damit gar nichts zu tun. Ist doch nicht mein Problem. Tja, und jetzt ist es wichtig zu erkennen, dass sich das Leben eben nicht entwickelt hat, wie die Evolutionstheorie uns lehrt. Von diesem Gedankengut müssen wir uns komplett frei machen. Die Evolutionstheorie blendet die Verantwortung einem anderen gegenüber, zum Beispiel Gott, vollkommen aus. Dass Gott uns erschaffen hat, über Adam alles weitergegeben hat, das blendet die Evolutionstheorie aus. Die Antwort auf die Frage, was kann ich dafür, dass Adam das Gebot Gottes übertrat, dafür kann ich wirklich nichts. Oder wir. Aber auf die zweite Frage, warum muss ich deswegen sterben, lautet die Antwort, Adam ist unser aller Stammvater, die Wurzel, die Quelle unserer Existenz. Durch ihn und durch Eva entstand die Menschheit. Ich hatte vorhin aufgezeigt, dass sich das Wesen von Adam und Eva veränderte, als sie von der Frucht aßen. In 1. Mose 1, die Verse 26 und 27 lesen wir, Da lasen wir, und Gott sprach, lasst uns Menschen machen, in unserem Bild uns ähnlich. Und Gott schuf den Menschen nach seinem Bild, nach dem Bild Gottes schuf er ihn. Als Mann und Frau schuf er sie. Und was machte Adam? 1. Mose 5, Vers 3. Und Adam lebte 130 Jahre und zeugte einen Sohn ihm ähnlich, nach seinem Bild. Die Wesensänderung, die Adam erlebte. Er versteckte sich vor Gott, erkannte, dass er nackt war, fürchtete sich vor Gott. Diese Wesensänderung, die er erlebte, die gab an seine direkten Nachkommen weiter. Und die gaben sie wiederum an ihre Nachkommen weiter. Die Linie von Adam an bis heute ist noch von keinem Menschen unterbrochen worden. Seine Art, sprich Adams Art, wird uns in die Wiege gelegt. Jeder Tote ist ein Beweis dafür. Keiner von uns muss Sünde, zum Beispiel Lügen, lernen. Oder gibt es einen, der seinen Kindern beigebracht hat, wie man lügt? Oder gibt es einen Elternteil, eure Väter oder euer Vater, eure Mutter, die euch beigebracht hat, wie man lügt, wie man stiehlt? Ein Freund sagte einmal zu mir, dass ihm auffällt, dass er auch seine Wesensart, seine geistige Art, an seinen Sohn vererbt hat. Auch ich erkenne Wesenszüge, Verhaltensweisen meines Vaters an mir und in manchen Situationen meine ich sogar, dass ich genauso spreche wie er, in dem gleichen Tonfall, mit der gleichen Stimmlage, und muss dann schmunzeln. Auf Bildern, wo mein Vater Mitte 20 bis 30 ist, meint man, dort steht mein Bruder, der meinem Vater sehr ähnelt. Und auf Bildern, in denen mein leiblicher Bruder als Kind zu sehen ist, von diesen Bildern sagt sein Sohn, Papa, da bin ja ich. Mit der Zeugung wird eben nicht nur Leben geschenkt, in Anführungszeichen gesprochen, Kinder gemacht, sondern auch das Wesen wird vererbt. So auch Adam, die Wesensveränderung, die Adam erlebte, als er sündigte, wie wir vorhin lasen, die gab er über seinen Sohn, Seth, an die Menschheit weiter. Adam starb, weil er sündigte, Seth starb, weil er sündigte und irgendwann auch wir. Nun unterbricht Paulus, direkt wo er eingestiegen ist mit Vers 12, seinen Gedankengang und macht einen Einschub, und behandelt hier zum einen den Zusammenhang von Gesetz und Sünde und zum anderen stellt er Adam und Christus gegenüber. Man kann diese Verse auch so überschreiben oder betiteln, Verse 13 bis 14 oder 13 und 14. Sünde und Tod sind unabhängig vom Gesetz und Verse 15 bis 17, die Folgen der Gnade übersteigen die der Sünde. Lesen wir nochmal 13 bis 17. Denn bis zum Gesetz war Sünde in der Welt. Sünde aber wird nicht zugerechnet, wenn kein Gesetz ist. Aber der Tod herrschte von Adam bis auf Mose, selbst über die, welche nicht gesündigt hatten, in der Gleichheit der Übertretung Adams, der ein Bild des Zukünftigen ist. Mit der Übertretung ist es aber nicht so wie mit der Gnadengabe. Denn wenn durch des einen Übertretung die vielen gestorben sind, so ist vielmehr die Gnade Gottes und die Gabe in der Gnade des einen Menschen, Jesus Christus, gegen die vielen überreich geworden. Und mit der Gabe ist es nicht so, wie es durch den einen kam, der sündigte. Denn das Urteil führte von dem einen zur Verdammnis, die Gnadengabe aber von vielen Übertretungen zur Gerechtsprechung. Denn wenn durch die Übertretung des einen der Tod durch den einen geherrscht hat, so werden vielmehr die, welchen Überfluss der Gnade und der Gabe der Gerechtigkeit empfangen im Leben herrschen durch den einen Jesus Christus. Die Frage, die man sich hier nun stellen kann, wenn es kein Gesetz gab, was sie übertreten konnten, warum starben denn Menschen in dieser Zeit? Von Adam bis auf Mose. Das einzige Gebot, was es in dieser Zeit gab, war nicht essen von der Frucht. Aber das konnten sie nicht mehr übertreten, denn das Paradies war ja nicht mehr, beziehungsweise sie waren ja nicht mehr im Paradies und hatten auch keinen Zugang dazu. Wenn das bewusste Übertreten eines Gebotes nicht das Problem ist, nicht die Ursache für einen Tod ist, für meinen Tod ist, was ist es dann? Es ist unsere Verbindung zu Adam, die Quelle unseres Todes. So schrecklich es ist, aber es gibt Babys, die sterben schon. 2 Monate, 3 Monate, 1 Jahr. Und es reißt einem das Herz, so ein unschuldiges Kind. Aber wenn Babys sterben, die nicht bewusst gesündigt haben, also kein Gebot übertreten haben, warum sterben sie dann? Weil sie Adams Nachkommen sind. Diese Verbindung von Adam zu Adam kann von keinem von uns in irgendeiner Weise durchtrennt werden. Ich habe es ja vorhin schon erwähnt, wir werden alle in die Linie Adams hineingeboren haben, folglich sein Wesen in uns. Unser Problem ist unsere Verbindung zu Adam. Wir sind alle in diese Linie hineingeboren. Ist eben nicht. Wir stammen eben nicht vom Affen ab. Das Leben hat sich nicht entwickelt. Das Leben wurde von Gott geschaffen. Adam und Eva, Seth und all die ganzen Nachkommen, bis hin zu uns heute. Alle eine endlos lange Linie. Daher bedeutet zum Beispiel im Vers 14 die Gleichheit der Übertretung Adams, dass wir genauso willentlich sündigen wie er. Das ist die Gleichheit zur Sünde Adams. Gleichheit im Sinne von Übertreten desselben Gebotes, das er hatte, können wir ja nicht mehr. Fazit: Wir sind keine Sünder, weil wir sündigen, sondern wir sündigen, weil wir Sünder sind. Und als solche werden wir geboren. Erstaunlicherweise wird aber Adam auch ein Bild des Zukünftigen genannt, wie wir lasen. Wenn wir weiterlesen, oder vorhin weitergelesen haben, ist eindeutig zu erkennen, dass damit Christus gemeint ist. Aber wie kann Adam, der ein Gebot übertrat, ein Vorbild auf Christus sein, der kein Gebot übertrat? Die Antwort finden wir in den Versen 15 bis 17. Mit der Übertretung ist es aber nicht so wie mit der Gnadengabe. Denn wenn durch des einen Übertretung die vielen gestorben sind, so ist vielmehr die Gnade Gottes und die Gabe in der Gnade des einen Menschen, Jesus Christus, gegen die vielen überreich geworden. Und mit der Gabe ist es nicht so, wie es durch den einen kam, der sündigte. Denn das Urteil führte von einem zur Verdammnis, die Gnadengabe aber von vielen Übertretung zur Gerechtsprechung. Denn wenn durch die Übertretung des einen der Tod durch den einen geherrscht hat, so werden vielmehr die, welche den Überfluss der Gnade und der Gabe der Gerechtigkeit empfangen, im Leben herrschen durch den einen Jesus Christus. Wir sehen hier zwei Familien. mit jeweils einem Oberhaupt. Einmal Adam auf der einen Seite und einmal Jesus Christus auf der anderen Seite. Das Bild, das Adam auf Christus wirft, gleicht sich zwar in der Verantwortung vor Gott, auch in Reichweite und Auswirkung ihrer jeweiligen Taten, aber es ist völlig gegensätzlich, was die Folgen, die Auswirkungen ihrer Handlungen betrifft. Beide sind Häupter, Ursprung zweier Menschenfamilien. Das heißt, Adam handelt als Haupt für uns, wie auch Christus als Haupt für uns handelte. Stellvertretend. Adam, wie wir in Vers 12 lasen, steht stellvertretend für Sünde und Tod. Christus steht stellvertretend für Leben und Gerechtigkeit. Man könnte die folgenden drei Versen auch mit Auswirkungen der Übertretungen im Vergleich zu den Auswirkungen der Gerechtigkeit beschreiben und immer im Hinterkopf behalten, stellvertretend. Wie ein Vater für seine Kinder stellvertretend handelt. Vers 15. Adam, Übertretung, viele sterben. Christus, Gnadengabe gegen viele überreich. Geschieht aus Gottes Gnade, ist eine Gabe in dieser Gnade. Das Schöne ist, Adam, Übertretung, Tod. Christus, Gnadengabe, ein Geschenk gegen viele überreich. Leben. Dass Gott hat in seiner Barmherzigkeit seine Menschheit nicht dem Tode überlassen. Er hat einen Ausweg geschaffen. Gottes Barmherzigkeit umfasst alle Menschen. Gottes Gnade umfasst jedoch nur diejenigen, die ihm als Erlöser vertrauen. Geschwister, liebe Gäste, wenn du und sie, die zum ersten Mal da sind und wenn sie Jesus nicht kennen, es ist ein Unterschied zwischen diesen vielen und diesen vielen, auch durch zwei Farben dargestellt. Gottes Barmherzigkeit umfasst alle Menschen, die ersten vielen. Aber Gottes Gnade umfasst jedoch nur diejenigen, die ihm als Erlöser vertrauen. Es ist ein Unterschied zwischen viele und viele. Nicht alle kommen in den Himmel. Wir kommen nachher noch drauf zurück. Vers 16. Ich hatte ja vorhin gesagt, stellvertretend, zwei Familien, zwei Häupter. Adams, Verdammnis, Christus, Gerechtsprechung. Das Erbe der beiden Familienhäupter. Ein weiteres Erbe, Vers 17, Adam, Herrschaft des Todes, Christus im Leben herrschen. Vers 17 klingt etwas unlogisch. Ich hätte eigentlich erwartet, dass da steht, Christus, Herrschaft des Lebens. Aber Paulus möchte uns durch diese Unlogik, durch diesen Stolperer mehr zeigen. Waren wir bisher in dieser Familie beherrscht durch den Tod, unter der Herrschaft des Todes, so werden wir nun zu überwindern und herrschen im Leben. Anstatt ständig von der Sünde überwunden zu werden, sind wir nun in Christus Sieger über Sünde. In die adamitische Linie, wie man auch dazu sagt, werden wir hineingeboren. Und diese Linie bleibt auch bis zum Tod in uns. Aber in die neue Linie, die neue Familie, kommen wir nur, wenn wir die Erlösung, die in Christus Jesus ist, annehmen. Römer 3, 23 und 24. Denn alle haben gesündigt und erlangen nicht die Herrlichkeit Gottes und werden umsonst gerechtfertigt durch seine Gnade, durch die Erlösung, die in Christus Jesus ist. Ich hätte vorhin den Anfang von Römer 6, Vers 23 gelesen. Denn der Lohn der Sünde ist der Tod. Die Gnadengabe Gottes aber, von der wir auch in Römer 5 lesen, die Gnadengabe Gottes aber, ewiges Leben in Christus Jesus, unserem Herrn. Hier nochmal zum Mitlesen. Römer 6, Vers 23. Denn der Lohn der Sünde ist der Tod. Die Gnadengabe Gottes aber, ewiges Leben in Christus Jesus, unserem Herrn. Und jetzt frage ich dich, hast du schon bewusst diese Erlösung angenommen? Sprich, den Seitenwechsel vollzogen? Ob es nun so ein mutiger Sprung ist wie bei dem Kerle oder ob es ein vielleicht Hineinwachsen ist oder vielleicht ganz anders ist. Aber kannst du sagen, ja, Jesus ist mein Herr, mein Heiland und mein Gott? Oder sagst du immer noch, Jesus ist ein Heiland, ein Herr, ein Gott? Ich möchte nur ein paar Stellen dazu vorlesen, die es nochmal deutlich macht. Johannes 1, Vers 12. So viele ihn aber aufnahmen, denen gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden, denen, die an seinen Namen glauben. Hast du ihn aufgenommen? Kapitel 3, Vers 14. Und wie Mose in der Wüste die Schlange erhöhte, so muss auch der Sohn des Menschen erhöht werden, damit jeder, der an ihn glaubt, ewiges Leben hat. Denn so hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, dass er die Welt richte, sondern dass die Welt durch ihn gerettet wird. Wir haben vorhin gesungen, als Gottes Liebling starb, als Eingangslied, als Monatslied. Glaubst du das? Als der Freund von Jesus, Lazarus, gestorben war, spricht er mit Martha. Lazarus war schon im Grab. Martha spricht zu ihm, ich weiß, dass er auferstehen wird in Auferstehung am letzten Tag. Jesus sprach zu ihr, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er gestorben ist. Und jeder, der da lebt und an mich glaubt, wird nicht sterben in Ewigkeit. Und er schließt mit der Frage, glaubst du das? Hältst du das für wahr? Du musst nicht an Jesus Christus glauben, wie morgen liegen hier 30 cm Neuschnee und wir haben 25 Grad plus. Sondern dieser Glaube ist ein Wissen, ein Fürwahrhalten, ein Nicht-Dran-Zweifeln. Wenn du das für wahr hältst, dann bitte ich dich, nimm Jesus als deinen Erlöser an, heute. Schieb es nicht auf morgen, heute. Und wechsle die Seite von Adam hin zu in Christus. Wenn du das machst, bist du von Adam in Christus gewechselt. Du bist in einer neuen Familie. In Adam, das wirst du nicht los. Du wirst immer weiter sündigen. Wir werden aber auch sterben. auch das wirst du nicht los. Und da hängt das Bild, was ich vorhin brachte, von Watchman Nee mit den Alkoholfabriken. Wir können unsere alte Quelle nicht abschneiden. Wir sind in Adam geboren und bleiben auch in Adam. Das bleibt in uns, das kriegen wir nicht weg. Aber du kannst eine neue Familie wechseln in Christus. So wie ich vorhin diese Linie zeichne, mit dem einen roten Männchen am Anfang, so ist doch die zweite Linie in Christus, ein rotes Männchen und eine endlos lange Schlange von Leuten, die Jesus Christus vertrauen. Wir müssen uns von der Evolutionstheorie, falls sie nur ein bisschen im Hinterkopf mitschwingt, einfach lösen. Das Leben hat sich nicht entwickelt. Wir stammen alle von Adam ab. Das heißt auch, dass es Gott gibt, der Adam erschaffen hat. Adam handelte stellvertretend als unser Haupt. Und was er tat, hat Auswirkungen auf seine Nachkommen bis heute. Und kein Mensch kann diese Linie durchbrechen. Wisst ihr, es gibt Aussagen, dass man das Heil verlieren kann. Manche fragen sich, wie kann man Heilsgewissheit haben? Wer ist gewiss, dass das, was er von Adam bekommen hat, verlieren kann, das Sündigen? Und wenn wir in diese adamitische Linie hineingeboren sind und alles von Adam mitbekommen haben, wenn wir uns einmal entschieden haben, in Christus zu sein, diesen Sprung gewagt haben und Gott, Christus, mir alles vererbt hat, so wie auch Adam mir alles vererbt hat, warum sollte ich das Heil, was mir Christus schenkt, was sein Erbe ist, verlieren? Er hat es mir vererbt, wie Adam. Ich verliere auch nicht meinen Sündigen. Warum dann mein Heil? Ein viel besseres von einem viel höheren, einem viel mächtigeren. Das geht doch gar nicht. Das Schöne ist, das Traurige ist, wir können diese Linie nicht durchbrechen. Das Schöne ist, Gott kann. Gott kann diese Linie von Adam durchbrechen. Wir lesen Matthäus 1, ab Vers 18. Mit dem Ursprung Jesu Christi verhielt es sich aber so. Als nämlich Maria, seine Mutter, dem Josef verlobt war, wurde sie, ehe sie zusammengekommen waren, schwanger befunden von dem Heiligen Geist. Josef aber, ihr Mann, der gerecht war und sie nicht öffentlich bloßstellen wollte, gedachte, sie heimlich zu entlassen. Während er aber dies überlegte, siehe, da erschien ihm ein Engel des Herrn im Traum und sprach, Josef, Sohn Davids, fürchte dich nicht, Maria, deine Frau, zu dir zu nehmen, denn das in ihr Gezeugte ist vom Heiligen Geist. Und sie wird einen Sohn gebären und du sollst seinen Namen Jesus nennen, denn er wird sein Volk retten von seinen Sünden. Dieser Todeskeim wird von Adam immer an die nächste Generation weitergegeben. Deswegen musste diese Linie einmal durchbrochen werden. Deswegen ist Josef nur der Stiefvater von Jesus, nicht der leibliche Vater, sondern Gott zeugte mit Maria diesen Sohn. Damit durchbrach Gott für uns diese Linie. Es gibt eine zweite Linie, eine zweite Familie, in die wir hineinkommen können. Schauen wir uns noch die Verse 18 und 19 an. Auch hier wieder die Gegenüberstellung, die Paulus macht. Adam, eine Übertretung, Verdammnis für alle. Christus, eine Rechtstat, Rechtfertigung des Lebens für alle. Vers 19, Adam, ungehorsam. Die vielen in die Stellung von Sündern. Christus, gehorsam, die vielen in die Stellung von Gerechten. Auch hier sind wieder alle und viele in zwei Farben dargestellt. Die einen sind wirklich alle. Da ist keiner von ausgeschlossen. Das sind die Orangefarbenen, also die oberen. Aber die anderen allen und die anderen, die vielen, das sind die, die Jesus Christus als ihren Erlöser vertrauen. Die Art Adams wird automatisch weiter vererbt und bringt uns den Tod. Die Art Christi wird nicht automatisch weiter vererbt. Deshalb spricht die Bibel von einer Neugeburt oder einer Wiedergeburt. In Johannes 3 können wir davon lesen, die wir erleben müssen. Nur so erlangen wir das ewige Heil, das ewige Leben. Wir haben Adams Wesen durch Vererbung in uns. Wir stammen ja von ihm ab. Wir haben Christi Wesen auch durch Vererbung in uns. Dazu müssen wir aber von ihm abstammen. Das heißt, wir müssen seine Kinder sein, sonst kann der Vater über seinen Sohn Christi Wesen nicht an uns weitergeben. Wir hören und schauen uns noch ein Video an.
Du vergisst sie manchmal. Du kannst sie ignorieren, verdrängen. Aber du kannst sie nicht stoppen. Die Zeit läuft. Deine Zeit läuft ab. Es war nicht immer so. Am Anfang gab uns Gott kein enges Zeitfenster, in das wir unser Leben quetschen müssen und probieren, unendlich viel in einer endlichen Zeit unterzubringen. Er gab uns genug Zeit, eine Ewigkeit. Doch wir haben uns nicht an Gottes Regeln gehalten. Wir verließen ihn. Und damit die Ewigkeit. Dieses Entfernen nennt die Bibel Sünde. Durch Sünde wurden wir unabhängig, wie ein Laptop ohne Strom. Unsere Zeit läuft ab. Doch Gott liebt dich und will dich aus dieser Enge befreien. Deswegen wurde Gott Mensch. Für dich. Sein Name ist Jesus. Er lebte anders als wir, in perfekter Verbindung zu Gott, rein, ohne Fehler zu machen. Seine Zeit hätte nicht ablaufen müssen. Im Gegenteil, er kann Leben geben. Er selbst sagt, ich bin gekommen, damit sie Leben im Überfluss haben. Und trotzdem lief seine Zeit ab. Für dich. Er starb am Kreuz. Doch nach 3 Tagen stand er wieder vom Tod auf. Weder die Nägel noch das Kreuz, noch das Grab konnten seine Liebe aufhalten. Anstatt das zu bekommen, was er verdient hat, hat er das bekommen, was wir verdient hätten, um uns das zu geben, was wir nicht verdient haben. Ewiges Leben, das der Tod nicht aufhalten kann. Ewiges Leben bei Gott ist das, was unsere Schuld unmöglich machte. Doch Jesus nahm unsere Schuld auf sich und starb dafür. Er hat den Tod besiegt und er will dir das Leben geben. Bekenne ihm deine Lebensschuld und vertraue dich ihm ganz an. Dann vergibt er dir und schenkt dir seine Heimat, damit du dich bei Gott zu Hause fühlen kannst. Er möchte dir die Angst vor der Zeit und dem Tod nehmen. Es gibt mehr im Leben. Das ist die Ostergeschichte.
Zum Abschluss noch die Verse 20 und 21. Das Gesetz aber kam daneben hinzu, damit die Übertretung zunahm. Wo aber die Sünde zugenommen hat, ist die Gnade überreich geworden. damit, wie die Sünde geherrscht hat, dem Tod, so auch die Gnade herrscht durch Gerechtigkeit zu ewigem Leben, durch Jesus Christus, unseren Herrn. Paulus zeigte noch einmal auf, dass das Gesetz weder Heiligung noch irgendetwas Positives bewirkt. Es kam daneben hinzu, um Sünde deutlich zu machen. Das war die Aufgabe des Gesetzes, das Kind beim Namen zu nennen. Das Gesetz legte offen, was vorher schon in der Zeit von Adam bis auf Mose vorhanden war. Das Gesetz bewirkte aber, dass die Sünde noch größer wurde, weil sie es offen zutage kam. Aber es ist immer mehr Gnade vorhanden als Sünde, schreibt Paulus. Warum? Mächtiger aber als die Sünde ist die Gnade. Die Sünde kann verderben, aber die Gnade kann aus dem Verderben retten. So ein Zitat von Dr. Gertrud Wasserzog. Deswegen ist die Gnade überreich geworden gegen die Christus vertrauen. Vers 21. Die Sünde hat geherrscht im Tod. Die Gnade herrscht durch Gerechtigkeit zu ewigem Leben durch Jesus Christus, unserem Herrn. Hat geherrscht im Tod. Vergangenheit. Aber es bleibt dein Heute und deine Ewigkeit, wenn du Jesus Christus nicht vertraust. Die Gnade herrscht durch Gerechtigkeit zu ewigem Leben. Das ist Gottes Angebot für dich, für dein Heute, für deine Ewigkeit. Eine Frage: Wo findest du deine Identität? In Adam, sprich im Tod geblieben, oder bist du schon herausgetreten in die neue Familie, in Christus, im Leben angekommen? Amen.